Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Herzlich willkommen an meine Gesprächspartnerin Isabel Bersenkovic. Isabel, du bist Linzerin. Wir sprechen über ein Thema, das jeden und jede interessiert und das für jeden wichtig ist, über Gesundheit und Ernährung. Jetzt hast du nach meinem Wissensstand lange in Oberösterreich zugebracht und hast jetzt einen Wiener Hintergrund und mit Kunden aus ganz Österreich. Stimmt das? Und was ist dir wichtig noch zu ergänzen für deine Person?
Genau. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Diätologin und Ernährungstherapeutin und genau, bin in Oberösterreich in Linz, genauer in Langholzfeld geboren und aufgewachsen, da auch maturiert und bis zu meinem 19. Lebensjahr war ich da im schönen Linz und genau, dann hat es mich nach Wien verschlagen. Mittlerweile bin ich selbstständig und arbeite ganz viel online, aber manchmal auch ja auf Retreats zum Beispiel, wie jetzt eben. Und das war auch in Oberösterreich, also der Bezug ist immer noch da.
Fein. Ernährungsrevolution heißt deine Website. Mhm. Was ist denn das Revolutionäre dran, Isabel?
Ja, ich stehe für einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem, in dem es mehr um Gesundheit gehen sollte als um Körpergewicht. Momentan ist in unserem Gesundheitssystem das ja so, dass eine Person gleich die Zuschreibung ungesund bekommt, wenn sie einen größeren Körper hat. Und manchmal finden dann Blickdiagnosen statt, viel auch Diskriminierung und Stigmatisierung wegen des Körpergewichtes. Und das ist, hat man die letzten Jahrzehnte gesehen, ziemlich kontraproduktiv. Das heißt, mein Ziel mit der gewichtsneutralen Gesundheitsförderung ist, dass wir Verhaltensweisen herausarbeiten, die gesund sind, die gut tun, die Lebensqualität fördern, auch die Gesundheit. Und wir erlauben dem Körper, dass sein Sollgewicht ja selbstbestimmt und selbst erreicht.
Ich habe auf deiner Website gelesen, intuitives Essverhalten. Mhm. Kann man intuitives Essverhalten, wenn du uns und allen Hörerinnen das erklärst, was du darunter verstehst und was in meinem Kopf rumgeht, ist, dauert es lang, bis ich durch deine Beratung intuitives Essverhalten als gesund erlebe und umsetze? Dauert das lang oder habe ich das nach einer Beratung von dir binnen einen Tages in mein Leben integriert? Was ist das und wie läuft es?
Ja, also intuitives Essen heißt, dass man sehr stark auf die Körpersignale achtet, Hunger, Sättigung wieder neu lernt, weil viele haben da gar keinen Bezug mehr dazu, dass man Lebensmittel nicht mehr bewertet und einteilt in gut und schlecht, sondern dass man lernt, was einem gut tut, durch den eigenen Körper. Und das kann schon mal eine Zeit lang dauern, bis man das wieder lernt. Also ich arbeite auch viel mit Essstörungen, mit gestörten Essverhalten. Menschen, die jahrzehntelang im Diätkreis drinnen waren, also im Jojo-Effekt ist ja auch ein sehr bekannter im Volksmund. Das heißt, viele versuchen immer wieder, sich richtig zu ernähren, vielleicht auch abzunehmen, schaffen es nicht, scheitern dran, geben sich selber die Schuld. Und mit dem intuitiven Essen kann man das aufbrechen. Und ja, also mein Gruppenprogramm dauert 8 Monate, das heißt, manchmal kann das schon länger dauern. Manchmal ist es aber auch mit wenigen Beratungsstunden erledigt, weil es schnell Klick macht und die Leute das Gefühl zum Körper schnell wieder lernen.
Ich denke, ich verstehe es. Ergänzend dazu achte ich bei der Ernährung und bei der Ernährungsrevolution auch drauf, zu schauen, woher kommt ein Lebensmittel oder ist mir das letztendlich egal? Kann ich griechische Oliven immer essen oder schaue ich, dass ich besser im Umkreis Oberösterreich angebautes Essen zu mir nehme?
Also intuitives Essen ist mit 10 Prinzipien aufgebaut und eins davon ist Gentle Nutrition. Das heißt, da geht es um eine sanfte Ernährung, wo natürlich auch Regionalität und Saisonalität eine Rolle spielt. In erster Linie ist die Beratung oder die Therapie aber so aufgebaut, dass man zuerst Frieden mit dem Essen schließt und dann sozusagen Dinge wie eine sanfte oder eine gesunde Ernährung im Nachhinein dann eher von innen heraus in das Leben integrieren möchte, weil das natürlich einen Self-Care-Aspekt hat. Wenn man weiß, wo das Essen herkommt und dann hat man wahrscheinlich auch mehr Wertschätzung und irgendwie einen besseren Bezug zu den Dingen, die man isst. Aber oft ist es eine spätere Phase vom intuitiven Essen.
Und zur Eingangsfrage, wo du herkommst, ja, geografisch, aber auch beruflich, hat es für dich ein Erlebnis gegeben, wo du gesagt hast, ich will mich um Ernährung kümmern? Und wie bist du so geworden, wo du jetzt an dem Zeitpunkt des Gespräches stehst?
Ja, ich habe die Havela Lenzia gemacht für Produktmanagement und Präsentation. Das heißt, ich habe irgendwie so ein bisschen einen Marketing-Hintergrund und denke schon auch, dass ich Talent für Kreativität habe und eben sowas wie Marketing. Aber es war mir zu wenig. Also ich wollte noch einen sozialen Aspekt dabei und nicht einfach in die Werbung gehen. Und ja, nach der Matura bin ich nach Wien für ein freiwilliges soziales Jahr und habe dort in einer Wohngruppe gearbeitet für Kinder und Jugendliche und habe es sehr spannend gefunden, mit denen über Ernährung zu sprechen oder mit denen zu kochen. Und es hat auch damals ein Mädchen gegeben dort, das hat eine Essstörung gehabt und zudem habe ich auch einen besonders guten Bezug gehabt. Das heißt, da hat sich dann irgendwie so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich gerne in Richtung Ernährung gehen möchte. Und Ernährungswissenschaft war nicht das Richtige, weil da kann ich nur mit gesunden Menschen arbeiten. Deshalb habe ich ja mich für Diätologie entschieden und bin diesen Weg gegangen. Und ja, zu der gewichtsneutralen Perspektive. Ich habe im Praktikum gesehen, dass eigentlich sehr viele Ernährungsberatungen ins Leere laufen, weil sich die Menschen, die wissen oft, wie man sich gesund ernähren könnte. Also viele wissen, was ist gesund, aber sie tun es trotzdem nicht. Und das hat mich dann eigentlich interessiert, warum die das nicht schaffen, das umzusetzen, was sie eigentlich so gut wissen.
Kannst du mir das sagen? Ich bin zum einen jetzt selbst Betroffener, ist glaube ich jede oder jeder. Ja, ich bin seit 30 Jahren Diabetiker, weil sich meine Bauchspeicheldrüse mal verabschiedet hat. Jetzt weiß ich ziemlich genau zu sagen, wie viel Broteinheiten welches Nahrungsmittel hat. Ist es wichtig? Und das Zweite, was mir durch den Kopf geht, ist Freude am Essen wichtig? Ist das eine psychologische Komponente?
Ich würde sagen, Genuss und Freude ist mitunter eines der wichtigsten Dinge beim Essverhalten. Und wenn sowas wie eine Erkrankung im Hintergrund ist, wie eben ein Diabetes, dann ist Essen halt schon auch sehr viel Mathematik. Und manchmal halt ein bisschen weniger Genuss, weil einem viele Dinge durch den Kopf gehen. Und bei meinen KlientInnen ist es so, dass Essen sehr häufig mit Scham und mit Schuld verbunden ist und dass die wie so eine Hassliebe zu bestimmten Lebensmitteln haben. Und der Weg zum gesunden Essverhalten ist auch immer die Psyche, weil Menschen ja können Verhalten nicht so leicht verändern, schon gar nicht, wenn das von außen kommt und nicht von innen.
Das ist das, entschuldige, was du gesagt hast, mit dem viele wissen, das habe ich jetzt auf mich bezogen, wie kann ich gesund essen und tue es dann doch nicht immer. Gibt es da eine große Überschrift drüber, warum mache ich das?
Also ich weiß nicht, ob sie sich so leicht mit einer Überschrift zusammenfassen lässt, aber ich denke, Menschen sind sehr gerne autonom und treffen eigene Entscheidungen. Und wenn dann jemand von außen kommt mit dem erhobenen Finger und sagt, du sollst und du musst, dann tun sie es einmal sowieso nicht. Und ich glaube schon, dass der zielführende Weg über den Körper ist, weil wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade isst, dann fühlt sich das körperlich nicht gut an. Und es hat dann eher den Grund vielleicht der Emotionsregulation oder weil ich es mir lange verboten habe. Das heißt, ich schaue mir immer an, was ist da im Hintergrund, warum schafft diese Person nicht das zu tun, was sie tun möchte. Und erarbeitet dann Strategien, dass der Weg ja über das Innen geht, das Wohlbefinden, die Lebensqualität.
Das heißt, du hast eine solide psychologische Ausbildung genauso? Ist das Teil der Diätologie oder?
Es ist auf jeden Fall eine Schiene. Also ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich bin schon Ernährungstherapeutin. Das heißt, Psyche ist einer der wichtigsten Teile meiner Arbeit, aber immer im Ernährungskontext.
Spielt für uns alle, die wir da betroffen sind, Geld eine Rolle? Die Leistbarkeit von gesunden Lebensmitteln?
Absolut. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Geld und generell der sozioökonomische Status. Weil viele sagen ja, naja, dicke Menschen haben keine Willenskraft, haben keine Disziplin, sind vielleicht schlechte Menschen oder haben einen schlechten Charakter, weil sie sich so ernähren. Aber wir sehen einen sehr, sehr starken Link zur zum Bildungsstatus, auch zum Einkommen, zu dem, was leistbar ist, weil frische Lebensmittel einfach ja teurer sind als jetzt abgepackte, wenn man sich die Energiedichte zum Beispiel anschaut.
Mhm. Jetzt hast du vor 2-3 Minuten gesagt, du glaubst von dir selber, du nimmst es für dich in Anspruch, dass du recht gut oder durchaus ein Talent für Marketing hast. Mhm. Ich als reiner Instagram-Abonnent von deiner Seite und von deinen Nachrichten will das bestätigen. Ich fühle mich da angesprochen und abgeholt. Wie viele Followerinnen hast du da und kannst du über dieses Medium beratend oder bewusstmachend tätig sein oder ist es Marketing, um Menschen in deine Beratungen auch wirklich niederschwellig zu ziehen?
Ja, also mein Instagram-Account Ernährungsrevolution hat gerade 15.000 FollowerInnen. Auch deshalb, weil ich mich auch so ein bisschen als medizinischer Teil der Body Positivity Bewegung sehe und es da, ja, das Thema halt gerade sehr in der Mitte der Gesellschaft steht. Und natürlich ist es für mich eine Plattform, wo ich Klientinnen, also wo die auf mich aufmerksam werden und dann etwas buchen, aber primär geht es mir eigentlich um Wissenschaftskommunikation auch.
Mhm.
Und viele können sich die Beratung vielleicht gar nicht leisten. In Österreich ist das ja immer noch selbst zu bezahlen. Es gibt keinen Zuschuss von der Krankenkasse, bei den meisten Krankenkassen für Ernährungsberatung oder Therapie. Das heißt, für mich ist es schon auch was Aktivistisches, dort Informationen zu teilen, die eine gute Qualität haben im Ernährungskontext.
Mhm. Ist es... Wenn ich es zuspitze als teilweise Betroffener und gleichzeitig als interessiert Fragender, ja, Bildung, sagt man, ist, oder Erwachsenenbildung soll weiblich sein, ja, ist es bei Ernährung auch unterschiedlich? Habe ich zwischen Mann und Frau ganz andere Zuordnungen? Du hast gesprochen von positivem Körpergefühl, ja. Wird man über, ist ein Wort, eine Abkürzung wie BMI das, wo es dir alle Haare aufstellt, oder?
Ja, genau. Also ich halte nicht sehr viel vom Body Mass Index, weil er sehr alt ist. Also 1830 ist diese Formel entwickelt worden und war auch nie dazu gedacht, dass man einen Gesundheitsstatus feststellen und eigentlich auch nie am Individuum einsetzt. Und die Studienpopulation waren weiße Männer und auch Frauen werden an diesen Werten noch heute gemessen, also da höre ich gar nichts davon. An sich sind meine Klientinnen hauptsächlich weiblich, ich würde sagen zu 98%. Und das heißt, der Zugang zur Ernährungsberatung oder Therapie für Männer ist genauso wie in der Psychologie ein ganz anderer. Also ich glaube, für Männer ist der Schritt dorthin schon noch schwieriger als für Frauen, sich Unterstützung zu holen.
Interessant. Mhm. Zum Zeitpunkt, da wir dieses Gespräch jetzt führen und aufzeichnen, sind auch Weihnachtsmärkte überall aufgebaut. Was mir auch durch den Kopf herumgeht, ist bei Ernährung, gibt es eigentlich Unterschiede zum einen in Österreich, in den Bundesländern und zum anderen ist denn mediterrane Küche und ist in Spanien Essen und Leben, hast du da einen Überblick? Vielleicht gesünder, ganz generell, durch Essgewohnheiten. Da gibt's geografische und kulturelle Unterschiede?
Absolut. Also unser Essen ist sehr stark auch von der Verfügbarkeit definiert. Das heißt, wenn ich jetzt in Wien denke, im 10. Bezirk, das ist so ein bisschen ein Brennpunkt, da sind viele Kebabstände, viele, also McDonald's, solche ja, Geschäfte. Und Fastfood-Lokale werden natürlich dann auch mehr genutzt. Wenn man jetzt in Linz, zum Beispiel in Urfa, wo einfach ein sehr hoher ja, sozioökonomischer Status ist, da kriegt man jetzt nicht so viel Fastfood wie jetzt in anderen Bereichen. Das heißt, was wir essen, ist durch unsere Umgebung sehr stark beeinflusst. Mhm. Und ja, mediterrane Diät ist natürlich immer in aller Munde, soll sehr gesund sein und sehr nährstoffreich. Und das sehe ich natürlich auch absolut so. Aber das Ziel, also mein Ziel in der Beratung ist nicht, gesunde Ernährung zu vermitteln, sondern den Spaß an gesunder Ernährung,
schön,
was ein Unterschied ist.
Mhm. Ist es denn tatsächlich so, du hast eingangs, als wir zu sprechen begonnen haben, gesagt, dass du Kundinnen, Kunden österreichweit hast, viel Online-Beratung auch machst. Sind es immer Einzelklienten, Klientinnen oder gehst du auch wenden sich auch Unternehmen an dich und lassen sich, jetzt nicht Krankenhäuser im Speziellen, aber gibt es denn Unternehmen, die so bewusst agieren, zu sagen, was wir in unserer Firmenküche anbieten, kannst du uns helfen? Also gibt's da auch Kundinnen und Beratung deinerseits oder gehst vielleicht auch an Schulen und hältst dort schon in einer ganz anderen Altersgruppe Vorträge oder ist es irgendwo bei uns in der Kultur verankert?
Ja, also Betriebe sind ja dazu verpflichtet, betriebliche Gesundheitsförderung durchzuführen. Das heißt, es gibt immer wieder solche Anfragen. Also jetzt so im Sinne von Küchenmanagement oder Verpflegungsmanagement, das überlasse ich gerne meinen Kolleginnen. Ich bin eher im Bereich Ernährung und Psyche. Aber da hat es auf jeden Fall schon viele Fortbildungen, Vorträge gegeben. Und Schulen fragen auch immer wieder an, nur ist leider manchmal einfach sehr wenig Budget da und mein Terminkalender sehr voll, dass ich dann immer versuche eben, ja, also 1:1 geht es dann nicht, dass ich einen Vortrag halte, aber dass ich eben Material für die Lehrkräfte zur Verfügung stelle, dass die in diese Richtung unterrichten können und dann unterstütze ich so.
Mhm. Bist du denn absolute Expertin, alle Grundnahrungsmittel oder Nahrungsmittel europaweit betreffend? Der Hintergrund meiner Frage ist, ich weiß es jetzt nicht, wenn ich, bitte nicht erschrecken, wenn ich einen Döner esse, ja, ich kann vielleicht nur das Fleisch zuordnen, ja, aber gibt es auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserer Gesellschaft mittlerweile sind, haben die vielleicht noch ganz andere Herausforderungen und kannst du das alles? Kennst du wirklich alle Nahrungsmittel?
Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich kenne alle Nahrungsmittel. Es gibt natürlich Kolleginnen, die sind da sehr stark darauf spezialisiert, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Menschen mit Behinderungen Beratungen anzubieten. Ich bin eher auf einen anderen Bereich spezialisiert, nämlich eben Essstörungen, gestörtes Essverhalten. Da wissen die Klientinnen meistens zu viel, würde ich schon fast sagen, über die Lebensmittel. Und dann ist Essen nur mehr im Kopf und nicht im Körper und von dem versuche ich sie dann eher wieder wegzubringen.
Wärst du so freundlich, Isabel, dass du uns allen, die mit zuhören, sagen, was ist denn eine Essstörung? Das klingt schon so negativ für mich, ja. Mhm. Und ist es eine Essstörung, wenn ich in einem schlimmen Fall das Essen nicht ganz verwerte und immer wieder ausscheide, ja? Mhm. Oder was ist eine Essstörung? Wann fängt die an? Wo fängt die an?
Also eine Essstörung im klassischen Sinne ist eine psychische Erkrankung, wo sich die Symptomatik im Essverhalten zeigt. Es gibt da unterschiedliche Arten. Es gibt sowas wie die Binge-Eating-Disorder. Es ist die häufigste Essstörung von allen. Das heißt, Menschen, die wahnsinnig große Mengen essen zur Emotionsregulation. Das geht schon fast wirklich in Richtung Sedierung und Betäubung. Das sind wirklich ganz arm dran, weil ja viele Menschen schauen auch wirklich herab auf sehr dicke Menschen. Und es kann aber eine psychische Erkrankung dahinter liegen. Es gibt aber auch sowas wie Bulimie, das heißt Essbrechsucht oder sowas wie Anorexie. Die ist nach den meisten bekannt, wo man wirklich also extrem abgemagerte Körper sieht und auch so eine Körperschemastörung hat. Das heißt, die Menschen denken, sie sind total dick und eigentlich sind sie kurz vor dem Hungertod.
Wow, okay. Und ist im Lauf des Lebens, manifestiert sich eine Essstörung sofort? Ist es vielleicht in früher Kindheit oder Jugend dann, ja, nicht angelegt, aber dass ich da hineingedrängt werde und manifestieren tut es dann, wenn ich 25 bin, ja, und ich lebe so lang ohne Essstörung und dann, oder ist die immer da oder bricht die plötzlich wie eine Krankheit aus?
Ja, also es ist Krankheit, die man auch wieder loswerden kann, unter Anführungszeichen mit Psychotherapie, mit Ernährungstherapie. Und der Ausbruch ist immer multifaktoriell. Also es spielen schon Familienverhältnisse sehr oft eine Rolle. Auch Körperbild spielt oft eine Rolle. Es gibt eine genetische Disposition, aber auch Trigger, das heißt irgendwie belastende Situationen. Also es geht sehr oft um Kontrolle, um Emotionen, die halt nicht gut verarbeitet werden können und die dann mit dem Essen oder mit dem Nichtessen oder mit dem Erbrechen reguliert werden.
Wir haben es schon mal angerissen im Laufe unseres Gesprächs jetzt, aber wie lange, wenn ich es verstehe, was intuitiv Essen ist, wenn ich durch die Beratung von dir und im Gespräch mit dir mehr über Ernährung weiß und lerne, vielleicht auch noch über körperliche Tätigkeiten oder Aktivitäten meine Psyche stabilisiere, kann ich, um eine Zeitschiene dran zu hängen, binnen eines Jahres eine Veränderung für mein Leben erreichen?
Also es kommt darauf an, was der Ausgangspunkt ist. Wenn jetzt wirklich eine manifeste Anorexie dahinter ist, dann kann es Jahre dauern, um ein intuitives Essverhalten wieder zu entwickeln, und es braucht eine Psychotherapie. Wenn das jetzt ein gestörtes Essverhalten ist, das heißt, eine Person, die jahrzehntelang eine nach der anderen Diät gemacht hat, lässt sich durchaus in einem Jahr schon sehr viel verändern. Also im Gruppenprogramm sind mit mir 6 Expertinnen, die auch noch von anderen Seiten am Thema arbeiten. Mhm. Und da gehen wir schon wirklich sehr, sehr in die Tiefe und arbeiten an der Wurzel und lösen viele Themen an der Ursache auf.
Hast du denn, ich hänge doch an einem Punkt, der Fachterminus, ich kenne den nicht, Anorexie, hast du gesagt, würdest du mir das noch übersetzen für uns alle?
Ja, Anorexie.
Anorexie.
Genau, im Volksmund Magersucht.
Ah, okay.
Genau.
Magersucht. Genau. Okay. Ja, und wir nähern uns schon, Zeit verfliegt immer in so einem Gespräch. Hast du denn tatsächlich eine Hauptbotschaft, wenn du im Marketing sagst, KISS, keep it stupid and simple oder stupid and smart, hast du eine Hauptbotschaft für alle, die uns zuhören, die dir am Herzen liegt, die dich ausmacht? Ernährungsrevolution war der Einstieg. Wie werden alle, die uns zuhören, Revolutionäre?
Ja. Es kann sein, dass das jetzt für viele provokant wirken mag, und es ist wahrscheinlich zu wenig Zeit, um das im Detail zu erklären. Aber meine Botschaft ist, dick sein ist nicht die eigene Schuld.
Mhm.
Und jeder Körper kann gesund sein.
Das ist ein schöner Schluss, Isabel. Ich danke dir, dass du den Weg gemacht hast, bis hierher zu kommen, wieder in deine Heimat nach Linz gekommen bist, Jo, und ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Danke
dir. Vielen Dank für die Einladung.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.